Ja, guten Morgen zusammen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, Thema Jesus, Diener in einer Welt voller Herrscher, da war es November. Da habe ich sie zum ersten Mal gehalten. Und ich finde, ja, wir leben in einer spannenden Zeit, zuvor schon und jetzt besonders. Ich möchte uns den schönen und spannenden Predigttext vorlesen. Er steht in Markus 10, die Verse 35 bis 45. Denke, ja genau, ihr dürft gerne mitlesen. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ich denke, viele von euch werden es kennen, dass Kinder gefragt werden: Was möchtest du einmal werden, wenn du groß bist? So fragen die Omas, die Enkel, so fragen manchmal auch die Papas ihre Söhne und Töchter oder die Patentanten ihre Patenkinder und so weiter. Was wäre so dein Traumberuf, wenn du werden könntest, was du wolltest? Ich denke, die Frage ist vielen von uns bekannt. Nur die Antworten, die ändern sich so mit der Zeit. Früher konnte man hören, bei den Jungs Lokomotivführer, Feuerwehrmann, bei den Mädels vielleicht Mutti oder Eiskunstläuferin, dann war noch Baggerfahrer, Fußballprofi und sowas, das war dann relativ hoch im Trend. Heute kann man hören, Tierärztin in Australien, Prinzessin, Pilot, Polizist, weil mit Abstrichen vielleicht momentan, Astronaut, Sängerin, und hier und da auch Fußballprofi. Als ich meine älteste Tochter mal gefragt habe nach ihrem Berufswunsch, antwortete sie: Ich will berühmt werden. Ja, es ist eine tolle Frage. Was ist so dein Traum? Was ist so euer Traum vom Leben? Was möchtest du sein? Welchen Fußabdruck möchtest du in dieser Welt hinterlassen? Die jungen Männer, die da mit Jesus unterwegs waren, die haben auch eine Antwort auf diese Frage. 2 von ihnen, die geben eine Antwort, ohne dass sie überhaupt gefragt wurden. Denn eigentlich ging es ja gerade um ein völlig anderes Thema. Es ging um Jesus und um seine bevorstehende Leidenszeit. Das war das Thema. Aber egal, Jakobus und Johannes, die träumen gerade vom guten Leben. Was möchten wir sein? Die Antwort ist ganz einfach. Groß möchten wir sein. Und was möchtest du werden? Ja, groß will ich sein, vor allem groß. Und nun wissen die beiden, oben, also so ganz oben, dieser Platz, der ist schon besetzt. Das wird wohl Jesus werden. Den Chefposten, den können sie sich abschminken. Das wird nichts. Aber rechts und links von ihm, da ist ja noch eine Menge Platz. Rechts und links von ihm, das würde ja bedeuten, nur so ein ganz klein bisschen, naja, weiter unten. Aber weit über allen anderen. Das würde ihnen gefallen. Also man kann sich so vorstellen, wie bei der Olympiade, ist erst vor kurzem vorbei oder jetzt laufen aktuell die Paralympics, so das Siegerpodest. Ne? Einer steht ganz oben, der bekommt die goldene Medaille, aber dann gibt's ja noch Silber und da gibt's ja auch noch Bronze. Also ganz wichtig, sie würden dann auf jeden Fall über dem Rest der Truppe stehen. Das war ihnen wichtig. Jetzt kann man sich fragen, was reizt sie daran? Nun, wer oben steht, so direkt neben dem, den alle verehren, der sonnt sich in diesem Glanz quasi mit. Und so ein bisschen von diesem Glanz fällt dann auch auf sie ab. Wer oben steht, der wird beachtet, der wird geachtet. Wer oben steht, dem wird gedient, der wird sogar bedient. Der bekommt vielleicht das größte Schnitzel oder den ersten Kaffee oder die Schuhe werden geputzt und was da alles noch so dazugehört. Wer oben steht, der hat das Sagen. Das ist gerade eben gehört, er ist der Bestimmer. Geh hierhin, geh dorthin, kann man dann sagen, oder mach dies oder mach das. Und das ist es wohl, was sie lockt. Diese Mischung aus Ansehen und Einfluss und natürlich auch der Luxus, der dann dazugehört. Ein gutes Leben da oben. Nicht irgendwo unten im Maschinenraum oder in der Küche, nein, eben weit oben im guten Salon. Und vielleicht dachte Johannes ja schon daran, wenn sie so alle voller Respekt zu ihm aufschauen werden und die anderen aus dem Jesus-Team. Und vielleicht dachte Jakobus daran, wie ihm Petrus endlich mal den Rucksack schleppen wird. Und wie der Andreas dann sofort aufsteht, damit der Jakobus natürlich direkt neben Jesus sitzen kann. Vielleicht haben sie so gedacht. Das wollen die beiden also von Jesus haben. Und nicht etwa nur auf dieser Erde, nein, sondern auch im Zentrum, später mal im Zentrum der himmlischen Macht. Da wollen sie direkt neben ihm sitzen. Und die anderen Jünger, wie haben sie reagiert? Die fanden das überhaupt nicht witzig. Denn die hatten einen Moment lang nicht aufgepasst und schon waren ihnen die beiden zuvorgekommen. Die waren einfach schneller. Und es war auch in diesem Moment ganz ungewohnt, dass Petrus mal nicht das erste Wort hatte. Und jetzt ärgern sie sich über die zwei, steht ja auch so im Text, weil die beiden eben so übereifrig vorgeprescht waren. Dabei träumten sie doch alle davon, einmal groß rauszukommen. Und interessant ist, Jesus bleibt hier in diesem Moment erstaunlich ruhig. Er hätte auch sagen können, sag mal Leute, geht's noch? Habt ihr den Schuss nicht gehört? Macht er aber nicht. Er versucht, ihnen deutlich zu machen, dass sie keine Ahnung haben, warum sie da bitten. Sie haben keine Ahnung davon. Sie haben keine Ahnung davon, wie der Weg in das himmlische Zentrum der Macht aussieht, was es kostet und wie viel es auch abverlangt. Aber am Ende kommt er dann auf den Punkt. Und so habe ich insgesamt drei Gedanken, drei Punkte. Zum ersten, er stellt eine Diagnose. Zum zweiten, er sagt ihnen, wie seine Therapie aussehen wird. Und das dritte, er malt ihnen vor Augen, wie sich ihr Leben dann so ganz allmählich verändern wird. Wir kommen zum ersten, zur Diagnose. Es ist ein trauriges Resümee, das wir hier hören und das Jesus hier auch zieht. Er sagt ganz klar, wie es in dieser Welt so zugeht. In der Welt ist es so, die Mächtigen, die lassen es sich gut gehen. Sie lassen ihre Völker schuften und darben. Sie kümmern sich eigentlich letztlich nur um sich selber. Sie führen ihre Länder mit harter Hand. Und ich brauche jetzt keine großen Beispiele zu nennen. Wir erleben das aktuell, bekommen es mit im Fernsehen, in der Zeitung, wo auch immer. Es gibt noch andere Beispiele, die schon länger dauern, in Syrien und so weiter, wie auch ein Diktator schon seit über zehn Jahren sein eigenes Land zerbombt. Und es gäbe wahrscheinlich noch weitere. Also während sich alle noch so rechtschaffen über die Zustände in der Welt empören, über Regierende, über Autokraten, während also alle noch so an das Böse da draußen denken, will Jesus was ganz anderes sagen. Nämlich er will sagen, Leute, das steckt auch in euch. Das hockt auch in euren Herzen. Das verdirbt euren Charakter. Und das treibt euch zum Bösen. Seht nur, was gerade los war bei Johannes und bei Jakobus. Und wenn ihr ehrlich seid, dann seid ihr doch kein bisschen besser als die beiden. Jesus spricht hier also zu seinen engsten Mitarbeitern, quasi mit der damaligen mündigen Elite des Glaubens, des christlichen Glaubens. Und sein Fazit: und sie sind nicht besser als die da draußen. Wir sind nicht besser. Und das beschädigt alles, was wir anfassen. Unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Ehen, vielleicht auch unsere Mitarbeit, unser Leiten in der Gemeinde und sogar auch unsere Verantwortung im Beruf. Überall und immer wieder: ich will der Größte sein, ich will der Beste sein. Und wenn das schon nicht geht, dann wenigstens doch rechts oder links vom Chef. Ich will Ansehen, ich will Einfluss, ich will Luxus. Also den guten Salon und eben nicht den Maschinenraum. Also machen wir uns nichts vor. Und was sagt Jesus? Wenn wir das biblische Zeugnis zusammenfassen, dann sagt Jesus: die Gemeinde Jesus soll eine Alternative sein zu dem, was da sonst so in der Welt ist. Man soll den Kontrast sehen. Das Leben mit Gott quasi als Gegenentwurf zu dieser Welt. Wir sollen ein lesbarer Brief Christi sein. Jesus schaut auf Johannes und Jakobus. Er sieht den Ärger bei Petrus und auch bei Andreas. Und er muss feststellen: bei euch ist es nicht wirklich anders. Ihr seid auch gefangen in eurer Sucht nach Größe. Wir kommen zum zweiten, zur Therapie. Die Therapie, die Jesus hier vorschlägt, die geht nicht so: also ihr strengt euch mal gefälligst mehr an, gebt euch mal mehr Mühe, bessere Menschen zu werden, arbeitet einfach intensiv an eurem Charakter. Diese Idee, bessere Menschen zu werden, ist ja eigentlich fast unkaputtbar in der christlichen Gemeinde, aber es existiert immer noch. Christsein bedeutet, so denken manche, vielleicht auch viele, sich mehr Mühe zu geben, ein guter Mensch zu werden, nur dass sich mehr Mühe geben, dass das eben nichts hilft. Wir können nicht einfach kommen und so einen Schalter umlegen in unserem Herzen und beschließen, fortan bessere Menschen zu werden. Dass wir eben nicht mehr so machtverliebt, nicht mehr so in uns selber verdreht, sondern eben beziehungsfähig, liebevoll, dienstbereit, demütig und bescheiden werden. Oder noch etwas anders formuliert: wir sind nicht frei, die Richtung unseres Wollens zu verändern. Dazu müsste erheblich mehr passieren. Und was müsste passieren? Die Therapie lautet für mich: wir brauchen den Dienst eines ganz besonderen Dieners. Das ist sowas wie eine radikale Therapie. Jetzt kommt einer von ganz oben auf diese Erde herab, er steigt ganz tief hinab. Und wir können jetzt die Frage vom Anfang nochmal aufgreifen. Wir können uns vorstellen, mit einem kleinen bisschen Fantasie, wie der Vater im Himmel seinen Sohn fragt: was willst du denn einmal werden, wenn du klein wirst? Und der Sohn, der sehr bald klein werden wird, ein Kind in der Krippe, der sagt: ja, ich will ein Diener werden. Ich will nicht nach Thronen und nicht nach Podesten streben. Ich komme, um zu dienen. Vom ersten Tag an bis zum letzten. Und genauso ist es gekommen. Als der Große ganz klein wurde, wurde er eben ein Diener. Und er wurde es nicht, weil er es musste, sondern weil er es wollte. Und nun dürfen wir gerne einmal staunen über Jesus, über sein Wesen, was so in seinem Herzen war. Er, der Mächtigste, ein Diener aus Leidenschaft, ein Diener aus Passion. Und er kommt eben und dient. Und man sieht es in seinem Umgang auch mit seinen Jüngern. Er ruft sie in seine Nachfolge, er lässt sie in seiner Nähe leben, er zeigt ihnen alles. Er spricht mit ihnen, er ermutigt sie, er korrigiert sie. Warum? Damit sie stark werden, damit sie ihre Gaben entfalten, damit manches in ihnen auch heil werden kann, damit sie brauchbar werden, eben für den Auftrag, den er für sie hat. Er dient ihnen. Und dabei erträgt er ihre Blindheit. Er erträgt ihre Sturheit. Er erträgt auch ihr Versagen. Er erträgt auch ihr Misstrauen, das da ist. Er erträgt es, dass er so wenig von ihnen zurückbekommt für seine Mühe, für all das, was er da investiert in sie. Da sollen sie nur mal zuhören für ein paar Minuten und sie schwafeln über Podeste im Himmel und wer welchen Platz einnehmen soll. Später sollen sie mal eine Stunde mit ihm wach sein. Was machen sie? Sie schlafen relativ schnell ein und auch das erträgt er. Damit kann er umgehen. Er erträgt es, dass sie nichts anderes im Sinn haben, als groß herauszukommen. Und doch so im Unterwegssein mit seinen Jüngern merkt er so allmählich, aha, es tut sich doch was bei ihnen. Sie fangen langsam an zu verstehen. Sie machen manches auch schon richtig. Erbarmen und Liebe, die von Jesus ausgehen, färben so allmählich auf sie ab. Und das passiert, weil einer da ist, eben der den Jüngern dient. Sie gehen bei Jesus in die Schule und es wirkt so langsam. Und es ist doch nicht genug. Jesus ist ein Diener, eben nicht nur als Lehrer. Nein, es geht weiter. Damit es wirklich anders wird mit ihnen, muss er diesen tödlichen Kelch trinken und mit einer furchtbaren Taufe auch getauft werden. Er musste, so sagt er es, sein Leben hingeben. Und das ist letztlich der konsequenteste Dienst, den er tut. Klein wurde er, dienen wollte er und er musste auch leiden. Und es wird hier von Markus alles so beschrieben oder angedeutet, dass eben Jesus leidet, dass er von Menschen im Stich gelassen wird und dass er abgelehnt wird. Ja, dass er sogar gehasst wird. Und am Ende sogar ermordet wird. Und das ist sein größter Dienst. Er gibt sein Leben und kauft uns frei. Und er sagt uns damit, unterschätzt bitte nie, wie es um euch steht. Unterschätzt bitte nie, dass ihr gefangen, dass ihr versklavt und verloren seid unter einer furchtbaren Gewalt. Euch auszulösen, euch freizukaufen, das kostet eben den höchsten Preis. Und das ist nicht mit Geld und Gut getan, nein, einer muss für euch sein Leben hingeben. Das Leben des einen Gerechten, der nicht eben groß blieb, sondern klein wurde und er es als seine Bestimmung ansah, mit seiner Passion zu dienen. Sein Leben ist der Preis, der gezahlt werden muss. Und das ist es, was Jesus tut. So dient er bis zum Ende. Und er zeigt es uns im Bild eben der Gefangenschaft und des unermesslichen Lösegeldes, das gezahlt wird. Damit zeigt er eines, nämlich seine grenzenlose Liebe. Und darum geht es. Gottes grenzenlose Liebe in Jesus zu uns. Du, jeder, der hier sitzt, ist dem Vater im Himmel wert, dass der Größte eben ganz klein wird und am liebsten dient bis zum Tod. Und dann haben wir also zwischendurch die Frage, wie viel größer willst du jetzt noch werden? Da hat der Größte für dich das Unfassbare, das unermessliche Lösegeld bezahlt. So kostbar, so wertvoll ist jeder Einzelne, der hier sitzt. Kennen wir ihn? Kennen wir diesen Jesus? Kennst du diesen Jesus? Er ist der radikal Gnädige. Wir haben es eben auch gesungen in einem Lied oder in den Liedern. Er ist der radikal Gnädige. Du musst und kannst dir seine Gnade nicht verdienen. Du musst ihm nicht imponieren. Du meinst, deine Sünde könnte ihn stoppen? Du meinst, deine Schwäche sei zu groß für ihn? Er ist der Überwinder. Seine Entschiedenheit, dich zu lieben, die ist größer als eben deine Lauheit. Er ist so anders. Also mich fasziniert und mich begeistert es, wie Jesus ist, wenn man es mal genauer anschaut. Hier an der Stelle und noch in vielen anderen Geschichten, die die Bibel überliefert. Ich komme zum Dritten. Die allmähliche Heilung des Herzens. Ich versuche das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Eine allmähliche Heilung des Herzens mit kleinen Schritten und irgendwelche Rückschläge und Rückfälle sind auch mit eingeplant und können passieren. Jakobus und Johannes sind immer noch in seiner Nähe. Sie finden Throne und Macht, einfach ganz toll und auch schick, Einfluss, Ansehen, Luxus, was so dazugehört. Aber es tut sich etwas. Da ist ein neuer Sinn in ihnen. Sie fangen an zu verstehen, ja, wie erfüllend, ja, wie fruchtbar ein Leben sein kann, das dem Dienen verschrieben ist. Und vielleicht antworten Sie jetzt auf die klassische Frage, was möchtet ihr denn einmal werden? Vielleicht antworten Sie so: Ich möchte ein Mensch werden, der anderen dient. Ich möchte Jesus auf dieser Spur folgen. Ich möchte Teil einer Gemeinde sein, die eine Alternative ist zu dem, was wir sonst tagtäglich in den Nachrichten sehen. Ein Ort, an dem der Takt vom Dienst bestimmt ist und nicht vom Ehrgeiz und nicht vom Drang, oben zu stehen und andere unter sich zu haben. Und Jesus tut hier etwas Provokatives. Es geht ja immer noch um Größe. Wie definieren wir Größe? Na klar, Größe ist, auf dem Chefsessel zu sitzen. Größe ist Ansehen, ist Einfluss, ist Luxus. Jesus sagt ganz klar Nein dazu. Das war einmal. Und Jesus fragt uns noch einmal, bitte definiere Größe. Und jetzt dämmert so allmählich in den Jüngern: Groß ist, wer anderen dient. Dienst ist Größe und Größe ist Dienst. Ich möchte noch zwei praktische Beispiele anführen. Das eine habe ich bei Bonhoeffer gefunden. Also verschiedene Leute werden das Buch kennen, Gemeinsames Leben. Ich glaube, das ist am meisten verkaufte Buch von ihm. Am meisten verkaufte Buch. Und da schreibt er zum Thema Gemeinschaft. Da geht es eben um den Dienst, den wir einander tun. Was passiert also, wenn unser Herz zu heilen beginnt? Was ändert sich also, wenn wir lernen, dass Größe darin besteht, einander zu dienen? Bonhoeffer sagt da ganz schlicht: einfache Dinge, mit denen wir uns doch manchmal schwer tun. Das erste von den vieren ist, wir hören zu. Bonhoeffer sagt, der erste Dienst ist, dass einer dem anderen zuhört. Anhören kann ein großer Dienst sein. Und ich weiß, wie viele sich danach sehnen, endlich ein offenes Ohr zu finden, einen, der hinsieht, der aufmerksam ist und nachfragt. Und dann eine weitere Nachfrage stellt und geduldig zuhört und nicht nervös wartet, bis er endlich wieder selbst reden darf. Also zuhören ist ein Dienst, der Beziehungen fördert. Das zweite, was er formuliert, wir helfen einander. Bonhoeffer schreibt, der zweite Dienst ist die tätige Hilfsbereitschaft in den kleinen Dingen des Alltags. Und er fragt, lässt du dich unterbrechen, wenn ein anderer etwas braucht? Oder sind deine Sachen immer so unglaublich wichtig, dass niemand dich stören darf? Einander helfen ist ein Dienst, der Beziehungen fördert. Dann das dritte. Der dritte Dienst besteht darin, beim anderen zu bleiben, auch wenn er eine Last ist. Also einander tragen, darum geht's. Wenn er seltsam, schwierig, schwach, überfordert, ängstlich, unzulänglich, ja sogar schuldig ist, das lernen wir bei Jesus. Wir tragen nicht nur die Lasten des anderen, sondern wir tragen den anderen als Last. Das schließt täglich mit ein, meinem Nächsten zu vergeben. Einander tragen fördert Beziehungen. Einander nicht zu vergeben, das zerstört Gemeinden und Beziehungen. Und das vierte, wir sagen einander das Wort Gottes. Der vierte Dienst, so schreibt Bonhoeffer, besteht darin, einander zu trösten und auch zu ermahnen, wenn es nötig ist. Wir sollen den anderen nicht so sehr fürchten, dass wir uns nicht trauen, ihm das Nötige zu sagen. Wir sollen daran denken, der andere ist ein Mensch, der Gnade braucht. Und er ist ein Mensch, dessen Herz gerade anfängt zu heilen. Egal wie groß er ist, er braucht es, dass ich ihm Gottes Wort sage. Einander das Wort Gottes sagen baut Beziehungen, genauso wie zuhören, einander helfen und auch das Tragen Beziehungen baut. Und das Zweite, es wäre jetzt ein fataler Irrtum zu sagen, wenn wir Jesus so verstünden, dass nun jeder Ehrgeiz im Leben etwas zu werden, also beruflich etwas zu werden, verboten wäre. Werde bloß nicht Ärztin oder lass dich nicht in den Landtag oder ins Stadtparlament wählen oder gründe auf gar keinen Fall ein erfolgreiches Unternehmen? Nein, dann hätten wir Jesus falsch verstanden. Wenn es heißt, ein christlicher Demut werde halt etwas Geringes. Geh vielleicht putzen oder wie auch immer. Da würden wir Jesus falsch verstehen. Jesus verbietet ja nicht, groß werden zu wollen. Nein, Jesus definiert groß werden wollen nur komplett neu. Das heißt, er will ja, dass wir aus unseren Talenten, aus unseren Begabungen etwas machen. Er lädt uns ein, auch Verantwortung zu übernehmen im Beruf. Nur wir sollen aufpassen, dass wir unseren Beruf nicht vergöttern. Wir sollen dem Beruf nicht alles unterordnen. Jesus motiviert uns ja und sagt, macht etwas aus euch und werdet in dem, was ihr tut, eben groß, indem ihr dient. Und ich glaube nicht, dass Jesus in seinem Büro quasi sowas wie so einen ausgearbeiteten Plan für jeden von uns hat, was wir beruflich machen sollen. Ich denke nicht, sondern er lädt uns ein, unsere Gaben an unserem Arbeitsplatz einzubringen. Ihm liegt viel mehr daran, dass mein Herz, dass unser Herz am richtigen Fleck ist, als jetzt daran, ob wir als Ärztin, als Feuerwehrmann, Altenpflegerin oder Selbstständige unseren Platz einnehmen. Die Hauptsache ist, dass du in dem, was du tust, den Menschen dienst, die dir anvertraut sind. Und das gilt, finde ich, ebenfalls halt auch für eine gute Leitung, Menschen, die in Verantwortung stehen. Ich bin von der Idee guter Leitung stark, ja, felsenfest eigentlich überzeugt, dass nämlich gute Leitung der Menschen, die Menschen in ihrem Umfeld so fördert, dass sie wachsen, dass sie stark werden und dass sie Herausforderungen meistern. Und wenn dann vielleicht bei euch in der Firma angenommen, ihr habt eine Leitungsposition, Bereichsleiter, Abteilungsleiter, was auch immer, und habt ein paar Leute unter euch und die stehen dann an der Kaffeemaschine, unterhalten sich darüber. Und was würden sie dann so vom Chef, vom Abteilungsleiter sagen? Woran merkt man? Woran erkennt man einen guten Chef? Die Leute an der Kaffeemaschine würden wahrscheinlich Folgendes sagen. Er hat Zeit für uns. Er hört uns zu, ohne dazwischen zu reden. Er unterstützt mich in meiner Aufgabe, in den Projekten, die ich zu bearbeiten habe. Sie ist großzügig, wenn ich eine Auszeit brauche. Sie feiert meine Erfolge als meine Erfolge, nicht als ihre Erfolge. Er trägt mir Stück oder er überträgt mir auch Stück um Stück Verantwortung. Dabei setzt er klar den Kurs, wohin die Reise geht. Und wenn es nötig ist, trifft sie oder er klare Entscheidungen ohne Wankelmut, notfalls auch alleine. Aber mein Chef, mein Abteilungsleiter steht im Zweifel zu mir. Habe ich einen Fehler gemacht, dann reden wir drinnen darüber, aber respektvoll. Und nach außen steht mein Chef, meine Chefin zu mir, beziehungsweise vor mir. Und mein Chef respektiert meine Grenzen, er sieht meine Gaben und hat auch meinen nächsten Schritt im Beruf schon im Blick. Sie schafft ein Klima, in dem ich mich traue, meine Meinung zu sagen. Ja, ich denke, so reden Menschen über Vorgesetzte, die ihre Mitarbeiter fördern und die ihnen dienen. Wir sind am Schluss angelangt. Definiere Größe. Größe ist dienen. Und an der gemeindlichen Kaffeemaschine wird vielleicht auch das Gespräch geführt oder anschließend, was eben zu trinken und zu knabbern gibt. Auch da wird vielleicht über Leitung geredet. Auch da wird Leitung geschätzt, die vorangeht und fördert und die zuhört und auch entscheidet, die den Kurs hält und Neues zulässt, eben eine dienende Leitung. Das Wort dienen hat ja mit Tischdienst zu tun. Und in der Antike, wenn es glaubt oder nicht, haben die vornehmen Gäste gerne mal ihre fettigen Finger an den langen Haaren der Diener abgeputzt. Kam vor. Auch das kann mal passieren, wenn man Leitungsverantwortung trägt, im übertragenen Sinne. Dienen braucht also Demut, das heißt Zeit und Kraft opfern. Und manchmal ist man auch einsam. Man muss Entscheidungen vertreten und vielleicht auch mal den Dreck aufkehren. Die Frage, die ich euch zum Schluss einfach mitgebe, ist ganz einfach. Wenn ihr gefragt werdet, was wollt ihr denn in Zukunft werden? Oder wenn ihr euch mal selber fragt, was wäre eure Antwort? Würde sie dann so aussehen? Ich möchte groß werden, indem ich anderen diene. Vielleicht sieht sie ja so aus. Die Antwort. Amen.